Pfarrer Hauser hat mir freundlicherweise Einblick gegeben in ein Buch, das im Radius Verlag in Stuttgart erschienen ist. Und ich habe da gestern Abend mal hineingeschaut. Der Titel heißt so ungefähr Verschiedene Zugänge zur Bibel. Es war eine Vortragswoche in Hamburg. Sehr verschiedene Geister haben dort, also es waren mehrere Wochen, Vorträge, die sich wohl über mehrere Wochen, 8 Wochen etwa erstreckt haben, jede Woche ein anderer, auch die Sölle, auch der Lüdemann, aber auch gute Männer wie Pastor Affeld. Ich habe mich ein wenig hinein vertieft und las, das erste war der Vortrag gewesen von Lüdemann. Also es war im Vortragsstil dann als Buchform veröffentlicht worden. Und das erste, was ich bei Lüdemann las, die Bibel ist auf keinen Fall vom Geiste Gottes eingegeben. Sie ist reines Menschenwort. Was macht der Hein Schumacher? So, danke, Herr Lüdemann. Mehr will ich nicht wissen. Ich lese keinen weiteren Satz von dir. Wäre mir Zeitverschwendung. Der zweite Artikel war dann sehr gut von Pastor Affeld. Der hat das genaue Gegenteil behauptet. Wir haben eine Inspiration des Wortes Gottes durch den Geist Gottes. Das war in unserem Sinn, als merkt man sofort, ein gläubiger Bruder, der das im Segen schreibt. So unterschiedlich sind die Welten. Wir müssen keinen Menschen hassen und verachten, der nicht an Jesus glauben kann, der nicht an das Wort Gottes glauben kann, denn der Glaube ist ein Geschenk. Aber ich betone immer wieder, wenn ein solcher Mensch dann ausgerechnet als Theologe oder Kirchenmann eine führende Rolle spielt, dann ist allerdings sehr traurig, ein echter Skandal. Und so ist es vielleicht ganz gut, dass wir auch im Liede vom Kampf gesungen haben. Wir haben immer fort zu kämpfen. Es wäre vielleicht nicht das Richtige gewesen, wenn wir so am Schluss von süße Jesuslieder singen vom guten Hirten, der uns nur auf grüner Weide führt. Das tut er natürlich innerlich, geistlicherweise jeden Tag. Aber bei den Strömungen, die wir in der Welt haben, bei den vielen antichristlichen Strömungen, da gilt es zu kämpfen. Und dann heißt es ja noch so schön, Christen schwimmen gegen den Strom. Ich sage immer, deshalb brauchen wir Gemeinschaft. Allein gegen den Strom des Zeitgeistes anzuschwimmen, anzukämpfen, das hält ein Einzelner nicht lange durch. Das hält ein Einzelner nicht lange durch. Manche Einzelkämpfer haben sich schon versucht und wurden rumgedreht und waren dann nicht mehr auf der Seite des Lammes. Also wir brauchen Gemeinschaft, das wissen wir. Deshalb sind wir ja auch heute hier zusammen und in diesen Tagen zusammen gewesen. Und ich bin sehr dankbar für die köstliche, ernste, von Gebet durchdrungene Gemeinschaft in diesem Hause. Ich werde mich daheim euer rühmen. So drückt sich ja auch Paulus mal aus. Ich werde sagen, das erlebe ich nicht oft. 8 Tage unter Gottes Wort. Und es war keine hässliche Polemik, kein einziger Ton hässlicher Polemik in diesen Tagen zu vernehmen. Verschiedene Meinungen können wir ja haben. Und auch wenn wir jetzt ins Buch der Offenbarung hineinschauen, da hat man manchmal verschiedene Meinungen, geht in der Auslegung verschiedene Wege, das ist auch nicht schlimm. Aber im Geiste sind wir eins, haben dieselbe Grundlage und haben dasselbe Ziel. Gestern Abend habe ich begonnen und mache jetzt Fortsetzung und Schluss, denn es ist ja wohl wirklich die letzte Stunde dieses Bibelkurses. Mit dem Thema Das triumphierende Lamm im Buch der Offenbarung. Auf dem Büchertisch liegt ein Buch von mir, Durch Gottes Gerichte zum Gottesreich, was ich über das Buch der Offenbarung geschrieben habe. Es war vielleicht vor 15 bis 20 Jahren, dass ich das niedergeschrieben habe. Es war zunächst erschienen in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit und kam danach als Buch heraus. Stückweise habe ich immer wieder ein Stück geschrieben, zum Teil in der Schweiz, im Urlaub, im Tessin. Ich weiß noch, wie ich zu meiner Frau sagte, Thyatira Hauptbahnhof, alles aussteigen. Denn ich hatte gerade über das Sendschreiben an Thyatira geschrieben, aber im Urlaub soll man auch nicht nur arbeiten. Irgendwann ist dann mal Schluss Oder ein andermal sagte ich zu meiner Frau, in Babylon, da kenne ich mich jetzt schon ganz gut aus. Also wenn du da reinkommst, da ist erstmal links das Bankenviertel und dann sind da Läden, glitzernde Kaufläden, da kannst du alles kaufen. Alles, sogar Menschen, alles. Ja, so bekommt man ein Verhältnis zum Buch der Offenbarung. Ich habe etwas gelernt von Karl Merz, seinerzeit Pastor in München und Leiter der prophetischen Wochen in Seeshaupt. Er hat auch mal über das Buch der Offenbarung geschrieben, was in Kürze geschehen soll, hieß der Titel. Und da hat er viele andere zitiert, was ich auch ganz gern mache. Bei schwierigen Stellen, da muss man nicht unbedingt seine eigene Schau durchsetzen wollen. Paul Müller hat, glaube ich, einmal geschrieben, der hat auch über die Offenbarung kurz gefasst etwas geschrieben, Dr. Paul Müller, Stuttgart, es gäbe 20 bis 40 Deutungen, wer das Babylon der Endzeit sein werde. 20 bis 40. Nun, ich habe dann für mich 5 in die engere Wahl gezogen und 3 in die noch engere. Das können Sie in meinem Buche nachlesen. Ich habe den Eindruck, dass es für die Gemeinde des Leibes nicht heilsnotwendig und nicht so wichtig ist, dass sie heute unbedingt genau weiß, das ist Babylon und sonst nichts. New York, eine Stadt in Palästina, in Israel, der Katholizismus, das, jenes, das, Rom. Also da gibt es die verschiedensten Anschauungen. Wenn das so wichtig wäre zur Ausreife des Leibes, dann würde Gott schon dafür sorgen, dass wir da zu einerlei Erkenntnis kommen. Aber das ist kein Punkt, der entscheidend wichtig ist für den Bau des Leibes. Aber die antichristlichen Strömungen unserer Zeit, die sollen wir allerdings wachen Auges und Herzens beobachten. Ohne uns zu viel damit zu beschäftigen. Es gibt auch Gottes Kinder, die lesen ein Buch nach dem anderen, wie der Satan arbeitet. Und es gibt Verlage, die bringen ein Buch nach dem anderen. So wirkt der Teufel in New York. So wirkt er überhaupt in den USA, so in Deutschland, so in Russland. Also da gibt es die Verführung, da gibt es die schreckliche Sekte. Gelegentlich kann man ja so etwas mal lesen. Vor allem auch älteste Pastoren, Prediger, Pfarrer haben ja auch ein Wächteramt und müssen so ein bisschen wissen, was läuft. Deshalb kann man sich auch mal in so ein Negativbuch vertiefen, aber ich sage immer wieder, lesen Sie lieber die Bücher aus dem Paulusverlag Karl Geier Heilbronn, denn die sind mehr auf der positiven Linie. Es ist nicht so meine Art und mein Auftrag, über die Sekte zu schimpfen und dann über jene, über diesen Satanskult und über jene massive Verführung. Andere Brüder kennen sich da besser aus. Ich kenne Brüder, die können stundenlang zitieren, wie der Satan wirkt. Also bevor du einen ganzen Winter lang von Oktober bis März ein Satansbuch, also im guten Sinne von christlicher Warte aus gegen den Satan, liest, da vertiefe dich doch mal in positive Bücher, denn immer nur das Negative betrachten bringt uns auch nicht weiter. Ihn anschauend werden wir verwandelt und da sollen wir lieber Jesusbücher lesen und Böhmerle-Bücher und Bücher über die Söhnegemeinde, die Ausreife, was hat Gott vor, die Ziele Gottes. Das ist noch wichtiger als das Negative, was man gelegentlich auch mal zur Kenntnis nehmen kann. 12 Punkte, ich wiederhole kurz die wir gestern Abend schon betrachtet haben, über Jesus als das Lamm im Buch der Offenbarung. Ich sagte, einmal wird Jesus auch der Löwe genannt, in Offenbarung Kapitel 5. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und hätte Gott mir den Auftrag gegeben, das Buch der Offenbarung zu schreiben auf der Insel Patmos, lassen Sie mich das mal in aller Einfalt so sagen. Und Gott hätte gesagt, du kannst auch eigenes Bildmaterial und deine Ausdrucksfähigkeit verwenden, aber die Grundlagen, alles wird überwaltet von meinem Geist. Der inspirierende Geist löscht ja die Eigenart der biblischen Schreiber nicht aus, sondern benutzt sie und stellt sie in Dienst. Also hätte Gott gesagt, du darfst auch selber Bilder, da Tiersymbolik kannst du da auch reinbringen. Gut, der Löwe aus dem Stamme Juda, und dann hätte ich gedacht, überall werde ich schreiben, Löwe, Löwe, Löwe. Sie singen das Lied des Mose und das Lied des Löwen. Glückselig, die zum Hochzeitsmahl des Löwen berufen sind. wer möchte mit einem Löwen verheiratet sein? Also da steht nun immer das Lamm. Da steht über 20 Mal Lamm, einmal der Löwe, über 20 Mal Lamm wird der Herr Jesus im Buch der Offenbarung genannt. Das war mir sehr wichtig. Er wird nie aufhören, denselben Charakter des Leidens, Mitleidens, Liebens zu tragen, den er am Kreuz erwiesen. Ein Lamm wie geschlachtet, Offenbarung 5, Vers 6. Es ging uns gestern Abend um die Würdigkeit des Lammes. Das war Punkt 1 in Offenbarung 5. Wer ist würdig, das Buch zu nehmen? Wer ist würdig, die Weltherrschaft zu ergreifen und das Weltgericht durchzuführen? Nur einer, Jesus Christus. Es ging um die Gerichtsvollmacht des Lammes. Das war der zweite Punkt, Offenbarung 6, 1 bis 2. Alles kommt von Gott über Jesus, was auf dieser Erde geschieht. Das hat schon Hiob gewusst, er hat alles aus der Hand Gottes genommen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das finden wir bestätigt, Offenbarung 6, 1 und 2. Alles geht vom Lamme aus, der das Buch aus der Hand des Vaters, der Rechten des Vaters genommen hat. Dann sind Zwischenmächte dazwischen geschaltet, die es im Kosmos auch gibt. Und dann kommt schließlich bei uns kleinen Menschen an das Weltgeschehen. Wir dürfen alles aus der Hand Gottes nehmen. Drittens, der Zorn des Lammes, Offenbarung 6, 16 bis 17. Viertens, die Rettermacht des Lammes, Offenbarung 7, 9 bis 10. Fünftens, das Blut des Lammes, Kapitel 7, Vers 14, wie auch Offenbarung 12, 10 bis 11. Ich denke, so weit waren wir gekommen. Sechstens, die Nachfolger des Lammes. Da lesen wir einige Verse aus Offenbarung 14, Vers 1 und dann aus Vers 4. Kapitel 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Vers 4b und c, diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Das Buch der Offenbarung gibt ja allerdings viele Fragen auf und nicht immer weiß man es genau. Sind diese 144.000 die gleichen wie in Kapitel 7? Aus allen 12 Stämmen Israels. Ich neige zu einem Ja. Es gibt auch Ausleger, die sagen, das sind verschiedene Gruppen. Gott hat 288.000, mag ja sein. Aber ich neige dazu, es sind die gleichen in Kapitel 7 auf Erden, in Kapitel 14 im Himmel. Und man darf vielleicht auch in dem männlichen Sohn aus Offenbarung 12 vom Weibe geboren, Erstlingsschar Israel aus der Endzeit, eine Endzeitfrucht, eine Erstlingsfrucht, eben diese 144.000 verstehen, die entrückt werden zu Gott und seinem Thron. So sind sie in Kapitel 7 auf Erden, in Kapitel 14 aber droben. Sie folgen dem Lamme. In Offenbarung 13 haben wir das antichristliche Welteinheitsreich, das Tier und seine Nachfolger. In Kapitel 14, das Lamm und die ihm folgen, den Weg dem Lamme nach. Und da können wir nur immer wieder bitten, dass Gott uns die Gesinnung des Lammes schenkt. Man sagt, Christen gehen immer den unteren Weg und Christen haben sich alles gefallen zu lassen, sagen manche. Das geht mir aber zu weit, das ist einseitig, das ist nicht biblisch. 1. Korinther 6, Vers 7 habe ich mir hingeschrieben, aber auch Apostelgeschichte 22, 25 habe ich mir hingeschrieben. Es gibt Situationen, da dürfen wir uns alles gefallen lassen. Es ist nicht fein, wenn Kinder Gottes ständig auf der Lauer liegen innerlich. Bitte, dass mir auch nicht ein Haar gekrümmt wird. Bitte, dass mir auch nicht das kleinste Unrecht geschieht, wenn Kinder Gottes so sehr um ihre Ehre und um ihr Recht haben bemüht sind, dass sie gleich hochgehen bei den kleinsten Kleinigkeiten. Das ist nicht gut. Paulus sagt, schreibt den Korinthern 1. Korinther 6, Vers 7, ihr Erben des Alls, ihr, die ihr Welt und Engel richten sollt, 1. Korinther 6, 2 und 3. Warum habt ihr da dauernd so kleinliche Hände? Warum könnt ihr nicht auch mal euch übervorteilen lassen? Lasst dich doch mal übervorteilen, streitet doch nicht erbittert um den Kleiderschrank der Urgroßmutter, der dir nach dem Erbe, wie du meinst, eigentlich zufallen müsste. Lassen doch jemand anders erben. Also seien wir doch großzügig in den kleinen Dingen. Freilich, wenn das Finanzamt beim Computer einen Fehler hat und da sind zu viele Nullen hinten dran, du sollst auf einmal 20.000 Steuer zahlen statt 2.000 oder 200, da dürfen wir schon reklamieren. Und Paulus lag einmal da, Apostelgeschichte 22, Vers 25, und die Geißelhiebe sollten auf ihn niedersausen. Da hat er nicht gesagt, ein Christ hat sich alles gefallen zu lassen. Er hat nur mal eine Frage gestellt. Das ist doch wohl erlaubt. Darf man das mit einem römischen Bürger machen? Civis Romanus, dass man ihn unverurteilt geißelt. Ja, wie, sind Sie römischer Bürger? Bist du römischer Bürger? Ja, natürlich, von Geburt. Ach so, halt, dem Mann dürfen wir nichts tun. So kann man mal mit einem einzigen Satz die Rechtslage klarstellen. Also wir müssen uns da wirklich führen lassen. Wo sollen wir auch mal Unrecht ertragen? Wo dürfen wir uns argumentativ auch mal wehren? Das hat auch der Herr Jesus, das Lamm Gottes, selber getan. Warum schlägst du mich eigentlich? Habe ich Unrecht geredet? So beweise es, habe ich nicht Unrecht geredet? Warum schlägst du mich? Also argumentativ, nicht mit Gewalt, nicht mit Ohrfeigen. Argumentativ hat sich der Herr Jesus schon gewehrt. Aber er hat darauf verzichtet, die Heerscharen, die Legionen, Engel herbeizufordern und zu bitten, die er hätte haben können. Wie würde aber die Schrift erfüllt? Ich muss jetzt den Leidensweg gehen ans Kreuz. Da wünsche ich mir und wünsche ich uns, dass wir vom Geiste die rechte Leitung bekommen in der Praxis. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Und man muss auch in der Seelsorge ganz verschieden manchmal raten, da gib doch mal nach. Oder aber, da solltest du deinen Standpunkt jetzt mal ganz deutlich machen. Da wolle uns der Herr leiten. Entscheidend ist, dass wir die Gesinnung des Lammes haben, die Liebesgesinnung Jesu. Da steht einmal bei Paulus im Philipperbrief, eure Lindigkeit lasset kund werden alle Menschen. Als ich über den Philipperbrief geschrieben habe für Gnade und Herrlichkeit, da bin ich da eine Weile dran hängen geblieben. Gelind, immer ganz sanft, das hat mir nicht so richtig gefallen. Ich habe im Wörterbuch nach einem besseren Wort gesucht. Denn man kann in der Kindererziehung oder auch im Berufsleben nicht immer nur gerade so ganz gelind und sanft. Wenn der Lehrling das dritte Mal den gleichen Fehler macht, dann sagt man nicht, ach, würdest du das vielleicht morgen ein bisschen besser machen? Ich hab's dir doch schon mal gesagt. Sondern da muss man auch mal heftig werden. Ja, was ist mit der Epieikes, dieses Wort für Lindigkeit? Ich fand dann ein besseres Wort, Wohlwollen. Auch bei der Strenge, auch bei einem sehr deutlichen Wort, sollte uns das Wohlwollen abzuspüren sein. Und Kritik muss ich auch manchmal ertragen. Manche Leute sagen, du hast ein dickes Fell. Ach ja, es macht mir nicht viel aus, wenn jemand einen Brief schreibt gegen Gnade und Herrlichkeit, was da wieder falsch stand im letzten Heft. Bin ich seit 40 Jahren gewöhnt. Das macht mir gar nicht viel aus. Ich habe so ein Körble, da tue ich das alles rein. Aber natürlich denke ich schon darüber nach, ob es berechtigt war, und es gibt positive, wohlwollende Kritik, da bin ich schon dankbar dafür und nehme das durchaus ernst. Gibt aber auch leichtfertige Kritik von Leuten, die sich nur wichtig machen wollen. Also die Gesinnung des Lammes, das schenke uns der Herr. Und wo wir dann nachgiebig sein sollen und wo wir dann feststehen sollen, das wolle uns der Herr in rechter Weise von Fall zu Fall zeigen. Ich bete auch öfter, Herr, zeig mir, wo soll ich nachgeben, wo soll ich festbleiben. Nein, dieser Artikel kommt nicht in Gnade und Herrlichkeit. Marsch zurück auf die Post. Oder soll ich auch mal nachgeben, lieber Bruder, mit 2, 3 Veränderungen könnten wir den Artikel doch aufnehmen. Da braucht man auch die Leitung des Geistes. Ich bin dankbar, wenn Sie auch dafür beten. Siebtens, das Lied des Lammes. Offenbarung 15, 2 bis 4. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Pantokrator, Allherrscher, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Was heute gläubig wird, das ist nicht alles, das sind nur die Erstlinge. Alle Nationen werden kommen und anbeten, vorab einmal im tausendjährigen Reich. Das Lied Moses und das Lied des Lammes. Das Lied Moses finden wir bekanntlich in 5. Mose 32. Horcht auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Da heißt es dann so schön im 4. Vers, in 5. Mose 32, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Da steht aber eigentlich Gericht, Mischpat. Alle seine Wege sind rechtschaffendes Gericht, so kann man das Mischpat übersetzen. Gericht, das es richtig machen will, nicht einfach kaputtschlagen und quälen, sondern Gericht, das Recht schafft. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind auf Zurechtbringung ausgerichtet. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und singen das Lied des Lammes. Es gibt viele schöne Lieder vom Lamme, das Lied vom Lamme. Wir haben gesungen in diesen Tagen, O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha, von Dora Rabat. Es gibt so viele schöne Lieder vom Lamm, von Knechten und Mägden Gottes gedichtet. Hier steht Lied des Lammes, da habe ich mal überlegt, was heißt das Lied des Lammes? Lied des Mose von Mose, Lied des Lammes vom Lamme. Ist vielleicht der Herr Jesus der Dichter dieses Liedes, der Urheber? Also die Urheberrechte lägen dann bei Jesus von Nazareth. Inzwischen ist es aber jedem freigestellt, es nachzudrucken. 70 Jahre nach dem Tod ist der Urheberschutz dann vorbei. Also das könnte ja auch wirklich Worte Jesu sein. Vertiefe dich mal in die Lobgesänge der Offenbarung. Da wird unser Inneres auf Anbetung gestimmt. In Anbetracht des Kreuzes und des Sieges Jesu, in Anbetracht des Schöpfer und des Retter und Vollender Gottes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Pantokrator. Obwohl wir dabei sind, die Schöpfung zu zerstören, ist immer noch so viel Wunderbares in der Schöpfung. Als wir vor Jahren schon mal so viele apokalyptische Gespräche hatten, und als manche anfingen gar zu rechnen, wann der Herr wiederkommt, dann weiß ich, ein Bruder in Langensteinbach, er ist schon verstorben, dieser Bruder sagte plötzlich in größter Seelenruhe, im Jahr 2000 wird's auch mal wieder Frühling werden. Ja, das mag sein. Es kann sein, der Herr kommt vorher. Wir wissen es nicht, wir wissen kein Datum. Aber es mag ja auch sein, dass wir im Jahr 2000 hier wieder als Bibelkurs zusammensitzen im Frühling, wenn der Herr noch verzieht. Sie singen das Lied Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Da ist auch an die geschichtlichen Wegführungen Gottes mit den Völkern zu denken, vorab seines Volkes Israel. Alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, wie es ja auch schon in einem Psalm gesagt ist, Psalm 86, Vers 9. Sechstens die Nachfolger, siebtens das Lied des Lammes, achtens der Krieg des Lammes, Offenbarung 17, Vers 14. Es ist einseitig, wenn man Jesus immer nur verkündigt als den Heiland, der zum Kreuz geht und alles mit sich machen lässt und sich nicht wehrt. Jesus ist auch ein Kriegsheld Gottes. Er hat verschiedene Ämter, Aufgaben, Eigenschaften. Aber sein Inneres ist und bleibt die Lammesgesinnung, der Liebende, Leidende, Mitleidende, der in den Riss tritt, der Priester, der hohe Priester, einfach der Liebende, der Fürsprecher, der für uns da ist. Er lebt alle Zeit, um sich für sie zu verwenden, steht das nicht Hebräer 7, 25. Er lebt für die Seinen, er ist da für uns, auch wenn wir diese Stätte verlassen haben. Gerade dann im Alltag, er weiß, dass wir ihn dann besonders brauchen. Also, der Krieg des Lammes, 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Der Herr Jesus kommt zunächst zu den Seinen und später kommt er mit den Seinen. Er kommt zuerst einmal zu den Seinen. 1. Thessalonicher 4, später kommt er mit den Seinen und das steht hier zum Beispiel in Offenbarung 17, Vers 14. Die mit ihm sind Berufene, Auserwählte, Treue oder auch Gläubige, können wir dieses letzte Wort übersetzen. Ich bekam kurz nach dem Krieg auch ein Buch von Fritz Hubmer als junger Mann in die Hand. Fritz Hubmer, der Heilsplan Gottes, hat mir damals sehr geholfen. Wurde vor einigen Jahren nochmal im Hensler Verlag aufgelegt wieder. Ob es noch lieferbar ist, müssen Sie die Buchhändler fragen. Also, Fritz Hubmer, der Heilsplan Gottes. Sehr gut, kann man wirklich wichtige Unterscheidungen lernen zwischen Israel und Gemeinde, zwischen dem Kommen Jesu zu den Seinen, mit den Seinen. Natürlich kommt er erst zu den Seinen und etwas später mit den Seinen. Nachdem sie dann in der Zwischenzeit vor seinem Richterstuhl gestanden haben. 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus, wo es nicht mehr geht um Seligkeit oder Verdammnis. Keiner soll meinen, da wird dann nochmal die Frage aufgerollt, bin ich errettet oder bin ich es nicht. Sondern da geht es um das, was wir gebaut haben, auf die Grundlage, ob einer Lohn, Lob, Preis empfängt oder nicht, oder gar Schaden leidet und nur gerettet wird wie durchs Feuer. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Lohn, Lob, Preis, davon spricht Paulus allerdings auch und es widerspricht seiner Rechtfertigungslehre nicht. Darüber habe ich wohl im letzten Heft Gnade und Herrlichkeit etwas geschrieben. Zu 1. Korinther 3, bei der Betrachtung der Botschaft des Paulus. Die letzte Schlacht des Lammes, davon ist auch die Rede in Offenbarung 19, Vers 19. Ich habe es schon mal erwähnt in diesen Tagen. Und ich sah das Tier, Antichrist, die Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Die haben dann die besten computergesteuerten Waffen, die man sich denken kann. Was haben die Amerikaner inzwischen für raffinierte Waffen entwickelt? Und ich kann mir vorstellen, dass die hohen Militärs in den USA sagen zum Clinton, Herr Präsident, es wäre uns sehr recht, wir dürfen das auch mal ausprobieren, im Ernstfall. Wir machen ja immer nur Theorie, lass uns doch mal auf Bagdad, auf die Paläste des Saddam so ein paar dieser Dinger werfen. Die können mehrere Bunkerwände durchstoßen und erst mit Zeitverzögerung geht dann die eigentliche Bombe los im untersten Kellergewölbe vom Saddam. Lass uns das doch mal probieren, das klappt, wir haben die wunderbar programmiert. Und wenn der Herr noch ein paar Jahre verzieht, dann haben diese Leute ja dann noch Gelegenheit, noch bessere Waffen mit Lasertechnik, SDI-Weltraumwaffen, computergestützt, also ganz wunderbar. Da kommt das Herz der Militärs ins Schwärmen, was sie für großartige Sachen haben. Natürlich kann doch Jesus Christus durch sowas nicht im Ernst bedroht werden. Es kommt nicht im Ernst zu einer Schlacht, wie ich schon sagte. Diese Leute werden einfach gegriffen, wie wenn Terroristen oder Verbrecher irgendwo sitzen und in einem Kaffeehaus sagen, die gerade Kaffee trinken und Kuchen essen, Moment mal, der neben mir am linken Tisch, das ist doch der, der auf dem Plakat gesucht wird von der Polizei. Schnell ans Telefon. Hoffentlich merkt das nicht. Und die Polizei kommt, umstellt, Hände hoch und so weiter. Also, das Tier wird einfach gegriffen, ergriffen, gepackt und abgeführt und dem Gericht übergeben. Es kommt zu keiner Schlacht. Das Geschöpf kann dem Schöpfer nicht im Ernst gefährlich werden. Jetzt kommt aber etwas Schönes. Neuntens, die Hochzeit des Lammes. Und sollten wir uns hier nicht bei einem Bibelkurs wiedersehen, dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der Entrückung der Gemeinde. Sollten wir uns da im Gedränge nicht finden, dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der Hochzeit des Lammes. Auch darüber gibt es verschiedene Auffassungen im Einzelnen, wie das nun zu verstehen sei. Aber im Wesentlichen sind wir ja einig. Ich hoffe, wir sind da alle dabei. Offenbarung 19, Vers 7 und Vers 9. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Vers 9. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Hochzeit, ein Mann, ein Weib. Wer ist der Mann, wer ist das Weib? Gewöhnlich wird es so ausgelegt, die Gemeinde ist die Braut des Lammes und der Herr Jesus ist der Mann. Es geht um die Vereinigung der Gemeinde mit dem Christus. Man kann es aber durchaus auch anders verstehen, obwohl Paulus, das gebe ich ja zu, die Gemeinde mit einem Weibe, mit einer Frau oder Braut vergleicht. 2. Korinther 11, Vers 2. Und bekanntlich in Epheser 5. Das tut er vergleichsweise. Er sagt aber nirgendwo, die Gemeinde ist die Braut des Lammes, sondern er sagt gerade in Epheser 5, wir aber sind Glieder seines Leibes. Und ein Bruder sagte mal, ich kann schlecht bei einer Hochzeit zugleich Braut und Mann sein, also entweder oder. Praktisch erbaulich dürfen wir alles auf uns beziehen, auch was Israel gesagt ist. Praktisch erbaulich dürfen wir uns dem Herrn bräutlich verbunden wissen. Aber prophetisch gesehen, heilskörperschaftlich geschaut, geht das doch hin auf Israel. Und so sehen es andere so. Sie dürfen denken, wie sie wollen. Wir haben hier keinen Meinungsterror. Sie können es halten, wie sie möchten. Andere sehen es so, wir gehören zum Mann dazu. Die Gemeinde soll ausreifen zu dem vollkommenen Mann, Epheser 4. Und dann ist da das Weib Israel. Vorab im Himmel beginnt die Hochzeit, die Erstlinge aus Israel und die Erstlinge aus den Nationen mit dem Christus als Haupt. Also wo wir da die Plätze einnehmen, das ist ja nicht so wichtig. Die Hauptsache, wir sind alle dabei, wir sehen uns bei dieser Hochzeit wieder. Und das ist ein fröhliches Ereignis. Israel wird ja schon vom Alten Testament her als die Braut, das Weib oder Hure oder Witwe bezeichnet. Wie ich noch im Buchhandel tätig war, da sah ich eines Tages ein Buch liegen, die Hochzeit der Hure. Oh, denke ich, was gibt das für schreckliche Titel? Hat das was mit christlichem Verlag zu tun? Wie kommt ja so ein Schmöker da hinein in den christlichen Buchhandel? Ach, dann habe ich ein bisschen näher hingeschaut. Moment mal, das ist ja kein schlechter Roman, das ist ja eine Auslegung des Propheten Hosea. Ja, im Propheten Hosea wird allerdings berichtet, wie sich Gott seines abgefallenen Weibes wieder erbarmt. Die Liebe Gottes zu Israel geht so weit, dass er sie liebt, auch wenn sie untreu war. Tut er das vielleicht auch bei uns? Sind wir ihm auch manchmal untreu? Sind wir da nicht froh, wenn er uns dennoch die Treue hält? Wir sind da keineswegs besser als Israel. Über die Untreue des Weibes beschwert sich Hesekiel im 16. Kapitel und das Buch Hosea. Und dann geschieht das Wunderbare in Hosea 2, dass Gott sagt, ich werde sie locken und in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden, dem ungetreuen Weibe, dessen Untreue sehr grob angeprangert wird in Hesekiel 16 wie auch in Hosea. Er umwirbt sie gar noch, er will sie zurückgewinnen. Er will letztendlich ganz Israel wieder für sich gewinnen. Und bei dem Thema Hochzeit wollen wir auch noch beachten, Jesaja 62, Vers 4. Als ich mal in Tübingen Dienst hatte vor ein paar Jahren, da hat ein Bruder gebetet, Herr, segne Israels Volk und Land. Und noch einmal, Herr, segne Israels Volk und Land, zweimal. Ich dachte, du hättest ja auch dreimal sagen können, dann würde es nämlich dem entsprechen, was in Jesaja 62, Vers 4 steht. Da ist dreimal die Rede, Volk, Land, Volk, Land, Volk, Land. Auch mit dem Lande vermählt sich Jehova Yahweh. Jesaja 62, 4. Ich bin nicht immer glücklich über die revidierte Elberfelder Bibel. Manches ist schlechter, als es früher war, in der unrevidierten Elberfelder. Das gilt aber nur teils, teils. Man kann das schlecht miteinander vergleichen bei so vielen Sätzen in der Bibel. Manchmal sind auch Verbesserungen drin und dazu die Parallelstellen. Am besten haben sie alle beide und können vergleichen. Jesaja 62, 4. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen. Gemeint ist das Volk. Und zu deinem Land wird man nicht mehr öde sagen, sondern man wird dich, das Volk, nennen. Mein Gefallen an ihr und dein Land, Vermählte, Verheiratete. Denn Jahwe wird Gefallen an dir haben, Volk, und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Nein, so ist es wohl falsch, Elberfelder Revision. Da muss man dann schon mit Luther der anderen Lesart wohl folgen. So wird dich dein Erbauer freien oder heiraten, dein Erbauer, nämlich der Herr. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Volk und Land, aus so einer Stelle geht hervor, dass allerdings Gott Interesse hat am Land. Und deshalb ist das keine Pedanterie, wenn auch Israel und wenn auch Netanjahu und seine Regierung sehr vorsichtig sind mit Landrückgabe. Und es wird immer auf diesen Netanjahu geschimpft, und wenn die Medien so richtig schelten, dann räche ich mich auf meine Art. Ich gehe auf mein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu meinem Vater im Verborgenen für den also gescholtenen Netanjahu, dass Gott ihm Glauben schenken möge, nicht nur taktieren. Und er muss ausbaden, was Peres und Rabin eingebrockt haben durch ihr voreiliges, falsches, letzten Endes trügerisches Oslo-Abkommen, wo zwei einen Vertrag schließen und unterschreiben und jeder versteht was anders drunter unter dem Text. Das kann ja nicht gelingen. Also mit der Hochzeit. Hochzeit ist ja ein Bild für innige Verbundenheit, inniges Einswerden, aus der dann Frucht entsteht. So will sich Gott innig verbinden mit den Erstlingen zunächst mal, aber auch dann mit ganz Israel, sogar mit dem Lande, so dass manche Ausleger es schon so hingestellt haben, dass das ganze tausendjährige Reich letztendlich eine freudig bewegte Hochzeitsfeier sei. Zehntens. Ja, nun kommen wir noch mal zu dem Thema die Braut, das Weib des Lammes. Offenbarung 21, 9. Hier sind wir dann bereits auf der neuen Erde. Und das Programm Gottes lautet, siehe, ich mache alles neu. Das geschieht aber nicht mit einem Zauberschlag, sondern Zug um Zug. Das ist ein Werden, das ist ein Geschehen, so wie alles, was Gott tut, ein organisches Werden ist, nicht magisch zauberhaft. Ein organisches Werden. Da heißt es Offenbarung 21, 10, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Das himmlische Jerusalem ist natürlich etwas anderes als das irdische Jerusalem. Shalom Ben-Gurion hat ein Buch geschrieben, Ich lebe in Jerusalem. Und er hat wohl darin zum Ausdruck gebracht, nein, nein, das ist noch nicht das himmlische, das ist sehr irdisch, sehr irdisch. Und doch hat dieses irdische Verheißung, und die Juden nehmen ja wohl an, dass direkt über dem Irdischen das Himmlische irgendwie liegt. Also hier geht es um das Neue, hier geht es um das Himmlische. Und Professor Streuter hat seinerzeit geschrieben, E. F. Streuter, 1846 bis 1922, mein geliebter theologischer Lehrer, den ich nie gesehen habe, E.F. Ströter hat geschrieben, wir mit unserer Jenseitssehnsucht, wir mit unserem Jenseitshunger, nur immer weg von dieser Erde hin in den schönen Himmel. Wir wollen weg, 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 mit der Erde haben wir nichts zu tun, mit diesem Jammertal. Aber der Seher auf Patmos sieht nicht, wie die Erde wegschwebt gen Himmel, sondern wie von dem Himmel das neue Jerusalem herabkommt auf die Erde, allerdings eine neue. Und dann lesen wir weiter in Offenbarung 21, da begegnet uns dann immer wieder die Zwölfzahl, ausgerechnet in Vers 12. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Und dann Vers 14, 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes, 12, 12, 12. Hat das vielleicht etwas mit Israel zu tun? Natürlich, da steht es ja, die 12 Stämme Israels. Dr. Kahn hat es kurz nach dem Krieg so ausgedrückt, bis in die Vollendung hinein bleibt das Grundmuster Israel in den Teppich der Heilsgeschichte Gottes eingewebt. So ungefähr hat er das bildhaft dargestellt. Das Grundmuster Israel bleibt in den heilsgeschichtlichen Teppich eingewebt, bis in die Vollendung hinein. Elftens, die Allgenügsamkeit des Lammes. Das Lamm als Tempel und Sonne. Offenbarung 21, Verse 22 und 23. Und ich sah keinen Tempel in ihr, in dieser neuen Gottesstadt. Denn der Herr Gott, der Pantokrator, Allherrscher, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm, die Allgenugsamkeit des Lammes, Tempel und Licht. Der erste Tempel Israels wurde von Nebukadnezar zerstört im Jahre 586 vor Christus. 2. Chroniker 36 kann man es lesen. Der zweite Tempel, den Zerubabel erbaut und Herodes erweitert hat, wurde im Jahre 70 bekanntlich unter Titus zerstört. Der Herr Jesus weist darauf hin, Matthäus 24, 2, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Der dritte Tempel Israels wird in der Endzeit kommen. Ludwig Schneider sagte neulich in der Kirche von Unterrixingen, wo ich ihn hörte, also es gibt orthodoxe Juden, die wollen da was mit Gewalt machen. Die sind immer ungeduldiger. Das ist eine Zeitbombe und die bereiten sich mit Macht darauf vor. Sie wollen, wenn nötig, Gewalt anwenden, damit der neue Tempel dahin kommt. Und ich musste denken, oh weh, ist Israel gar berufen, durch Macht und Gewalt da etwas zu machen auf dem Tempelberg? Das gäbe ja furchtbares Blutvergießen. Gott hat andere Möglichkeiten, aber warten wir es ab. Jedenfalls der dritte Tempel soll kommen. Es gibt mehrere Stellen, die diesen dritten Tempel in der Endzeit voraussetzen. Da gab es einmal ein gutes Buch im Verlag Schulte und Gerd über, ich glaube von Lindsay, der dritte Tempel. Daniel 9, da wird er vorausgesetzt. Matthäus 24, da wird er vorausgesetzt in der Endzeitrede Jesu, Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Offenbarung 11, da wird er vorausgesetzt. Und 2. Thessalonicher 2, da bin ich nicht der Meinung von Heinrich Langenberg, 2. Thessalonicher 2, der Tempel, in den sich der Antichrist setzt, sei die Gemeinde. Natürlich versucht er auch die Gemeinde zu unterwandern mit antichristlichen Strömungen von den Volkskirchen und den Theologen mal gar nicht zu reden. Aber in apokalyptischen Texten, die auf Israel und die Endzeit bezogen sind, da muss es ja doch wohl um einen Tempel in Jerusalem gehen. Der vierte Tempel ist dann der von Hesekiel 40 bis 46. Einen fünften braucht es dann nicht mehr. Das Lamm selber ist der Tempel, die Allgenügsamkeit. Und lassen Sie mich ein letztes und zwölftes sagen, das Lebenswasser des Lammes. Offenbarung 22, 1 bis 3. da hören wir ein Rauschen. Manche liebe Leute haben einen Hörsturz, da rauscht es ständig im Ohr. Ich habe Gott sei Dank noch keinen, aber wenn ich Offenbarung 22, 1 bis 3 lese, dann höre ich es gleichsam rauschen. Da strömt das Wasser des Lebens. Offenbarung 22, 1 bis 3. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens oder Holz des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Therapie der Nationen und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Ja, sie werden sogar sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen, königlich herrschen in alle Äonen hinein. Der Evangelist und Lehrer der Gemeinde Adolf Heller, der 1973 gestorben ist, schon 25 Jahre her, der sagte einmal, die Herrlichkeit der neuen Erde ist so gewaltig, dass wir es mit positiven Worten gar nicht beschreiben können, sondern der Seher sagt, was nicht mehr sein wird. Kein Leid, kein Geschrei, kein Nacht. Eine Frau, die habe gesagt zu ihrem Pfarrer, Herr Pfarrer, sorgen Sie bitte dafür, dass auf meinen Grabstein kommt, es wird kein Geschrei mehr sein. Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe eine Reihe von Kindern großgezogen, 5 oder 6 oder 8, ich weiß nicht mehr. Und das war so viel Geschrei und Lärm in meinem Hause. Später musste ich dann die Enkel auch noch großziehen, wo ich dachte, jetzt kriegst du endlich Ruhe. Geschrei und Lärm, ach Herr Pfarrer, ich habe so Sehnsucht, dass kein Geschrei und kein Lärm mehr sein wird. Ja, vielleicht denkt auch mancher von uns so, nicht wegen Geschrei der Kinder, sondern vielleicht, weil eine belebte Straße da neben dem Haus hergeht und die Presslufthammer, die haben da dauernd was zu bohren oder die Verkehr ist schier unerträglich mit Lärm und Gestank. Die Herrlichkeit der neuen Schöpfung ist so groß, dass wir es uns positiv gar nicht vorstellen können. Die Vorstellung versagt. Hier ist alles in strömender, fließender Bewegung. Hier rauscht es, die Wasser des Lebens strömen. Und ihr Lieben, was ist denn das anders als jenes Wasser, von dem der Herr Jesus schon zur Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat in Johannes 4. Wer von dem irdischen Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Vielmehr wird das in ihm eine Quelle werden. Und auf der neuen Erde, da strömt dieses Lebenswasser. Bäume wachsen, Heilung der Nationen findet statt. Es ist also falsch zu sagen, Menschen können nur in diesem gegenwärtigen Äon errettet werden. Nur in diesem Äon wird Leib Christi gebaut und kann man all die Erstlingsvorrechte haben als Glied des Leibes. Aber Rettung für die Menschen, die heute nicht wollen, Rettungsmöglichkeiten hält Gott immer offen. Die Liebe sucht, weiß jemand zufällig, wie lange die Liebe sucht? Lukas 15, Vers 4, aber jetzt nicht spicken, das müssen Sie auswendig wissen. Die Liebe sucht, er sucht, bis er gefunden hat. Die Liebe sucht, bis sie gefunden hat. Und sie hört nie auf zu suchen, auch wenn das in manchen Büchern behauptet wird. Die Liebe ist immer suchende Liebe, die immer das Heil sucht. Es gibt keine Liebe, die kein Heil mehr will für andere. Das gibt's nicht, das wäre keine Liebe. Die Liebe hört nie auf zu suchen, die Liebe hört nimmer auf, die suchende Liebe, die heilschaffende Liebe, mit unbedingtem Heilswillen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und ich freue mich nicht, wenn manche sagen, das erreicht er sowieso nicht. Das dürfen wir nicht Gott antun, dass wir sowas behaupten. Mindestens würde ich mir wünschen von gläubigen Christen, dass sie so sagen, wie Pfarrer Wilhelm Busch zu Evangelist Adolf Heller gesagt haben soll, Bruder Heller, ich kann das nicht so verkündigen wie Sie mit der Allversöhnung. Ich wünschte, Sie hätten recht. Also wenn einer diese Gesinnung hat, dann freue ich mich ja schon. Es muss ja nicht jeder alle Überzeugungen teilen, die ich habe oder die wir haben, aber ich wünschte, dass unser Wille so will, wie Gott will. Ich habe geschrieben in dem Buch Versöhnung des Alls, Gottes Wille, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wollen wir, was er will? Wenn man von vornherein überzeugt ist, das schafft Gott ja nie, dann kann man es ja gar nicht mehr wollen. Und Gott müsste das ja zuallererst wissen. Wie kann er etwas wollen, alle seine Willenskräfte, Energien und sein Führen durch Gericht und Gnade zu dem Ziel hin einsetzen, wenn er von vornherein will, ja gelingen wird mir es leider nicht. Ich scheitere ja an der Dickköpfigkeit allerdings der Geschöpfe. Wenn das Geschöpf nicht will, kann Gott nicht. So, so, so. Da lese ich aber anders in der Bibel von dem Verhältnis des göttlichen Willens zum menschlichen. Wäre ein Thema für sich. Also ich hoffe, wir wollen, was Gott will. Und wir sagen wenigstens, wie Wilhelm Busch zu Adolf Heller, ich wünschte, Sie hätten recht. Und dass wir das erbitten, Herr, schenkt das. Wir sollen ja beten für alle Menschen, sogar danken für alle Menschen. Wie können wir dann für Menschen danken, von denen ich annehmen muss? Die werden ohne Aufhören gequält. Da kann ich doch nicht mehr danken. Da kann ich nur sagen, oh Gott, hättest du die doch besser nie geschaffen. Also, wir dürfen auch etwas wissen von den Zielen Gottes, wie sie am deutlichsten Paulus bezeugt hat. Und Gottesmänner, Ströder, Böhmerle und andere immer wieder die Fackel hochhalten durften. Ich meine, das ist wichtig in der heutigen Zeit mit ihrer zunehmenden Hoffnungslosigkeit, dass wir auch den Menschen etwas sagen, dass die Bibel ein Hoffnungsbuch ist. Ich erinnere mich an einen lieben Bruder. Er war auf einer Freizeit gewesen, mit Karl Geier, glaube ich, kurz nach dem Krieg. Und dieser liebe Bruder, der war so ergriffen von dem, was er gehört hatte. Wir waren auf einem Bahnhof. Und da ist er an die ungläubigen Menschen rangegangen auf dem Bahnhof und hat gesagt, wissen Sie, dass Gott alle Menschen rettet? Wissen Sie, dass Gott alle Menschen rettet? Naja, da kann man sagen, das darf man denen doch nicht sagen. Darf man darüber in großen Versammlungen überhaupt sprechen oder nur hinter vorgehaltener Hand? Man darf dann in großen Versammlungen darüber sprechen, wenn man die Gerichte nicht verschweigt. Heute werden die Gerichte Gottes vielfach verschwiegen. Man verkündigt weithin, Pfarrer, Pastoren, Prediger, Verkündiger, nur noch einen freundlichen Gott. Immer wieder stelle ich das fest, ja, ein lieber Gott, und in dem Radioandachten, da klingt es alles so sanft, Gott will dich trösten, Gott will dir helfen, statt dass mal Bußpredigt gesagt würde im Radio, bekehrt euch von euren Sünden, das wäre heute dran. Nein, so ein freundlicher Gott, am Ende können nur noch die von Gerichten Gottes reden, die an die Versöhnung des Alls glauben. Warum denn? Sie wissen, dass Qual nicht das letzte Wort behält. Die anderen aber, die auf das Dogma der Endlosigkeit der Höllenstrafen verpflichtet sind, die, ich verstehe es ja ein bisschen, dass denen das nicht über die Lippen will, die endlose Qual. Ja, da sollten Sie mal lieber erkennen, dass Gott immer zurechtbringen will in seinen Gerichten. Vielleicht könnten Sie dann auch wieder Mut fassen, die Gerichte zu verkündigen. Ich predige oft und viel über die Gerichte Gottes. Ich möchte sie gar nicht missen, denn sie sind das rechtschaffende Richten. Das triumphierende Lamm im Buch der Offenbarung, Würdigkeit, Gerichtsvollmacht, Zorn, Rettermacht, Blut, Nachfolger, Lied, Krieg, Hochzeit, Braut, Allgenugsamkeit und Lebenswasser. Der Herr mache uns zu Menschen, in denen dies Lebenswasser strömt, sodass sie auch noch anderen weitergeben können. Amen.